So, jetzt werden wir mal sehen, wen We Are Football im kommenden Monat alles verprügeln darf. Ich wage zu behaupten, ich bin ein größerer Yakuza Like a Dragon 7 Fan als Michael Chachupan.
Boah.
Ich kann es ja mal gerade parallel aufmachen, weil das mache ich sowieso den ganzen Tag.
Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel hier im Juli 2021. Ich begrüße wie immer Manuel Fritsch. Hallo Manu.
Aus dem Hintergrund müsste Manu podcasten. Guten Morgen.
Und Christian, die Walz aus der Pfalz, alt.
Hallo.
Hallo. Ja, was sollen wir sagen? Wie erwartet hat sich das hochfavorisierte We Are Football mit souveränen 35% gegen Ratchet & Clank Rift Apart durchgesetzt und ist damit Gürtelträger.
Unfassbar.
Manu, möchtest du was sagen?
Ja, ich find's. Ich bin seit der letzten Folge, ich habe das Forum dauerhaft offen und bin eigentlich nur am Kopfschütteln. Ich hatte ja zwischendurch immer wieder Hoffnung und habe dann genickt, als Ratchet und Clank geführt haben, und dann immer wieder wurde es überholt von dieser Excel-Tabelle, von dieser spielbaren Excel-Tabelle. Ich zweifle an der Menschheit, aber Glückwunsch natürlich an Gerald Köhler.
Ja, und Glückwunsch auch an It Takes Two. Das jetzt zwar mit 8% ausgeschieden ist, aber dreimal den Gürtel geholt hat und damit eines der erfolgreichsten Spiele ist der Gürtel-Historie mit 3 gewonnenen Gürteln, also der Stockfisch aus Stockholm. Vielen Dank, Kompliment für diese großartige Leistung und danke fürs Mitmachen.
Immerhin noch 3. Platz diesen Monat mit 8%, ist ja auch nicht so schlecht.
Ja, und vor allem in einer Zeit, in der halt ein Spiel von Gerald Köhler erschienen ist. Ja. Das ja quasi wie so ein schwarzes Loch ist für Stimmen. Ich möchte noch eine Sache sagen, nämlich die Wahlbeteiligung lag bei
131 Leute.
131, und das ist relativ hoch. Also auch vielen Dank dafür. So, jetzt werden wir mal sehen, wen We Are Football im kommenden Monat alles verprügeln darf. Was haben wir denn da dabei, lieber Manu?
Ja, wir haben einige Kandidaten dabei, aber so richtig große Schwergewichte, so große AAA-Titel sucht man diesen Monat, glaube ich, vergebens, aber dafür sind einige kleine Underdogs dabei und es könnte so ein Indie oder Underdog gegen Underdog werden. We Are Football bezeichne ich jetzt mal tatsächlich als Überraschungssieger vom letzten Monat und nicht als den haushohen Favoriten. Ein Titel könnte sein, den wir beide aber oder alle drei nicht gespielt haben. Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin ist ein Spin-off-Spiel der großen erfolgreichen Monster Hunter-Serie, bei dem ein bisschen mehr Fokus auf Story und Adventure gelegt wird. Und es ist, allein von der Beschreibung her, ist es total perfide. Monster Hunter ist ja eigentlich ein Spiel, bei dem wir als Hunter rausgehen und Monster schlachten. Also wirklich so ein ganz normaler Brawler. Du gehst raus, tötest Monster, kriegst dann entsprechend Loot und versuchst, deine Ausrüstung zu verbessern. Und was machen sie jetzt? Es reicht nicht nur, dass wir die Monster blutig abschlachten in der Hauptspielserie, sondern in Monster Hunter Stories 2 gehen wir jetzt raus und klauen diesen Tieren auch noch ihre Babys. Man muss dann nämlich Eier klauen und züchtet die dann und domestiziert diese Wesen dann auch noch. Fängt aber trotzdem weiterhin, wenn dann die Mutter oder der Papa kommt und dich rächen will, die tötest du dann trotzdem. Also du machst diese Geschöpfe auch noch zu Waisenkindern. Ziemlich brutales Spiel in einer knuffeligen, bunten Japano-Optik. Anne bereitet da gerade den Podcast bei uns vor. Mir ist es dann tatsächlich doch ein bisschen zu knuddelig, aber ist, glaube ich, ein ganz gutes Spiel geworden.
Ja, es sieht doch, ich krieg bei mir in meinen Social Media Timelines, sehe ich dieses Spiel tatsächlich auch rauf und runter. Ich muss ja sagen, ich kann mit dieser ganzen Monster Hunter Welt eher relativ wenig anfangen. Ich habe das letzte Monster Hunter gespielt, so ein bisschen, war dann so, es hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Ich fand es ein bisschen zu spröde. Da mag ich lieber die radikale Einfachheit und den Minimalismus von dem Gerald Köhler. Ich bin dann schon eher.
Du brauchst Monster Hunter nur die Statistiken so als Excel-Tabelle, wo einfach die Werte steigern. Das werde ich für dich in Auftrag geben.
Ja. Nee, aber ich sehe das Spiel tatsächlich sehr, sehr häufig gerade und denke mir, vielleicht, wenn jetzt die nächsten Wochen doch nichts rauskommt, vielleicht hole ich mir es dann auch irgendwann.
Also mir geht's da sehr ähnlich. Ich finde Monster Hunter, also ich habe das gespielt, weil es im Game Pass war. Und ich weiß nicht, also ich verstehe nicht so ganz, warum das so ein Riesenhit ist. Hm.
Also ist es die erfolgreichste Marke bei Capcom.
Ja, ich weiß, also die, wir haben ja darüber gesprochen in unseren Folgen, geilste Gaming-Aktie, wie sehr das auch den Aktienkurs von Capcom nach oben hat schießen lassen. Vielleicht, also ich habe einen Verdacht, und zwar, ich glaube, ich bin zu alt. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich so, mir ist das zu knuffig, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, warum soll ich das spielen, wenn ich auch Gothic 3 spielen kann? Ja? Ja. Oder? So ist es doch.
Vielleicht sind wir aber alle drei, vielleicht sind wir alle drei auch nicht japanophil genug, weil das Spiel hat halt schon sehr viel von dieser Ästhetik. Deswegen bin ich sehr überrascht und sehr gespannt, dass du unser nächstes Spiel gespielt hast, Christian Schiffer, nämlich Chris Tales. Das ist ja eine Hommage, eine Liebeserklärung an die JRPGs. Wie ist es dir denn damit ergangen?
Ja, ich liebe JRPGs.
Das ist ja dann nicht so japanisch.
Ich bin ja Deutschlands, also ich glaube sogar, ich wage zu behaupten, ich bin ein größerer Yakuza Like a Dragon 7 Fan als Michael Chachupan.
Wow.
Das wage ich, also ich weiß, ich lehne mich da weit aus dem Fenster. Ich bin ein riesiger JRPG-Fan. Ich liebe JRPGs, weißt du, ich bin ja auch ein Fan der Runde und so, und die sind ja oft rundenbasiert und so. Ich liebe die. Und deswegen hat mich auch Chris Tales interessiert, auch ein Spiel, das es im Game Pass gibt. Und du hast es eigentlich sehr schön zusammengefasst. Das ist eine Hommage an diese JRPGs. Es ist auch sofort, findet man sich da zurecht. Also es geht halt los in so einem Dorf. Und es hat halt genau dieses Kampfsystem und so weiter. Es hat so einen interessanten Grafikstil. Also es ist so ein wie aus so einem Bilderbuch, ne, sehr flächig und kantig und so. Ich mag's aber. Und jetzt ist die große Diskussion, ist es zu sehr Hommage? Ja, ist das zu sehr eigentlich quasi ein Spiel ohne eigene Ideen und zu sehr ein JRPG alter Schule? Ich würde dem zwei Dinge entgegnen. Erstens, es ist nicht schlecht, wenn man keine eigenen Ideen hat, sondern einfach nur ein geiles JRPG ist. Ja, das ist für mich völlig in Ordnung, weil das ist einfach ein geiles Genre. Da soll man nicht dran rumfummeln. Das soll man einfach so lassen, wie es ist. So, ja, das ist das Erste. Und zweitens hat es eine, finde ich, interessante Idee, die sich jetzt spielerisch nicht so sehr auswirkt, wenn man so die Kniffe raus hat, aber trotzdem irgendwie cool ist, nämlich du kannst die Zeit manipulieren. Das heißt, in diesem rundenbasierenden Spiel zum Beispiel, hey, du vergiftest einen Gegner und dann schickst du den in die Zukunft von der zweiten Figur und dann wirkt natürlich das Gift einfach viel krasser, weil es dann so eine Stunde lang gewirkt hat oder so. Mhm. Und das ist ein cooler Kniff und das kannst du auch halt umgekehrt benutzen oder du kannst zum Beispiel Gegner nass machen und dann tust du die Zeit vorstellen und dann, wenn die zum Beispiel einen Eisenpanzer haben, dann wird der rostig und sowas. Ja. Und das ist ziemlich cool. Also du kannst dich da auch vertun. Ist mir irgendwie passiert. Ich habe einen Gegner vergiftet und dann anstatt in die Zukunft habe ich ihn in die Vergangenheit geschickt und war plötzlich das Gift weg und so. Und das ist echt nett. Und das ist jetzt nicht irgendwie, weißt du, das Revolutionärste, dass das ganze Rad neu erfindet. Aber es ist voll okay. Und das ist ein schönes 20-Stunden-Spiel. Ich finde es auch recht anspruchsvoll. Also ich finde es so, hat einen guten Schwierigkeitsgrad für Leute, die das so, die sich gerne so JRPG halt spielen. Man kann schön grinden, ja. Mhm. Das finde ich ja auch mal sehr wichtig. Ja. Kann schön grinden.
Es ist also ein gutes Podcast-Spiel, wisst ihr?
Ja, es ist ein gutes Podcast-Spiel. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen müsste, dass ich weiß, um was es eigentlich geht. Aber ich war sehr positiv überrascht. Und
aber sag mal, diese Zeitmechanik, ich habe das auf der Gamescom mal so eine Präsentation gesehen, das ist doch auch, während man nicht im Kampf ist, hat man doch auch quasi gleichzeitig diese drei Ebenen. Das heißt, du läufst an einem jungen Mädel vorbei, also einem Mädchen, dann ist es in der Mitte eine Frau und hinter dir wird es dann eine alte Frau, weil du immer diese drei Zeitebenen gleichzeitig siehst, oder?
Hat das irgendwie große Bedeutung? Ja, die hast du nicht immer, aber ziemlich oft, ja. Mhm. Und das ist auch total cool, weil du gehst dann so und kannst dann halt sehen, also zum Beispiel eine Stadt, das ist gleich am Anfang, da werden die Häuser irgendwie befallen von irgendeinem Ding und brechen zusammen und das musst du verhindern und du siehst quasi dann immer im dritten Teil des Bildschirms, wie die Stadt einfach aussehen wird, ja.
Ja, aber und du kannst nur in der Präsenz quasi agieren. Du kannst nicht dann in die Vergangenheit wechseln.
Doch kannst du. Du hast also nicht du selbst, aber du hast so einen Frosch dabei und der kann das. Und dann kannst du irgendwie dann in der Zukunft irgendwie zum Beispiel da rumspringen und mal gucken, ob du da was siehst, was für die Gegenwart relevant ist. Und es gibt dir dann zum Beispiel neue Dialogoptionen oder so. Okay. Also ich finde, es ist ein schönes, solides Spiel. Ich weiß nicht, was es als Meta ist. Ich glaube, die GameStar hat eine 78 gegeben oder so, oder eine 77 oder GamePro oder so. Ich würde, glaube ich, ein bisschen höher gehen und vielleicht so eine 80 oder so ist das für mich. Aber ich mag das halt, wie gesagt, mag das schon.
Achtung, Achtung, JRPG-Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe im Game Pass.
Genau. So.
Genau. Wunderbar. Gut, dann habt ihr beide ein Kampfgewicht mitgebracht oder einen Titel ein Kampfgewicht attestiert, Herr Alt. Melvor Idle. Ist es, was ich denke, ein Idle Game?
Ja, es ist ein Idle Game und zwar eins der absurdesten Idle Games, die ich jemals gespielt habe und eins der komplexesten. Ich kann es ja mal gerade parallel aufmachen, weil das mache ich sowieso den ganzen Tag. Also, Melvor Idle, muss man sich vorstellen, wie eine riesige Tabellenkalkulation.
Natürlich, ich erwarte nichts anderes mehr bei dir.
Ja, natürlich. Und zwar ist es ein Idle-RPG. Und man hat so eigentlich da alle Mechaniken, die in so einem klassischen RPG drin sind, da auch drin, aber eben in so einer Idle-Form. Heißt, wir haben Crafting, wir haben Ressourcen sammeln, wir haben Kochskills, wir haben Minenskills, wir haben
Bingo.
Bitte?
Bingo.
Ja, genau. Wir haben natürlich das Kämpfen, das ist da alles drin. Alles. Aber es macht das auch irgendwie auf so eine charmante Art. Also nur, damit man sich das mal vorstellen kann. Man landet praktisch in diesem Spiel und der erste Bildschirm, den man sieht, heißt einfach nur Woodcutting. Und dann hat man so einen Knopf, da steht Cut Normal Tree drauf und dann klickt man da drauf und dann fängt dein Charakter einfach an, Bäume zu fällen. So, das macht er alle 2,4 Sekunden, fällt er einen Baum und dann hast du irgendwann 100 Bäume oder 100 Holz. Mit diesem Holz, das kannst du nutzen, um Feuer zu machen, damit stellst du Kohle her. Dieses Feuer kannst du dann wiederum nutzen, um zu kochen, kannst auch fischen. Und damit kann man sich Geld erwirtschaften, das man wiederum in bessere Minenskills investiert und um dann in das Game zu kommen, wo ich hier die ganze Zeit hin will, nämlich in die Mine. Mir geht's nämlich darum, schöne Dinge aus Metall zu fertigen, damit ich dann in die Dungeons gehen kann. Das hat natürlich auch eine Dungeon-Mechanik, die auch idle abläuft. Da musst du dich aber alles freischalten. Und irgendwie hat dieses Spiel es mir komplett angetan. Es basiert übrigens auf RuneScape, also auf diesem Oldschool-MMO.
Ach krass,
okay. Da basiert das drauf. Alles, was da drin vorkommt, kommt auch in RuneScape vor. Und irgendwie, es ist auf jeder Plattform, also das ist schon vom Start weg super gut gemacht. Also es ist auf Steam, es ist auf dem iPad, es ist auf iOS. Es gibt ein geiles Cloud-Save-Feature, wo du einfach, wenn du zu Hause weggehst, mal das Haus verlässt, weil du Dinge einkaufen musst, weil du hast eine Woche nicht eingekauft, weil du nur Melvor Idle gespielt hast, gehst du einkaufen, kannst auf dem Weg in den Supermarkt weiterhin Melvor Idle spielen, denn es läuft überall einfach weiter. Das ist super.
Toll, toll.
Ja,
ja. Na gut. Und das, dem attestierst du Kampfgewicht heute?
Ja, dem attestiere ich ein Kampfgewicht. Da gibt's jetzt erst die zweite Alpha 0.2. Aber es ist jetzt schon so absurd voll mit Features, dass es eigentlich vollkommen wurscht ist.
Ja. Free to play wahrscheinlich, oder?
Nee.
Das ist ja das Beste daran.
Das ist ich glaube, bei iOS ist es aber Free-to-Play.
Okay. Na gut.
Also ich sehe es ganz ähnlich. Es ist, also ich meine, Idle Games sind ja eh mega gutes Genre. Und ich finde, ich mag an Idle Games so, weil sie so schön entlarvend sind, so gegenüber in Anführungsstrichen echten Spielen, weil sie so zeigen, das tust du eigentlich, ja. Und das schafft das Spiel auch sehr schön. Und es ist mega komplex. Also ich check auch manche Sachen nicht.
Ja.
Und ich hätte nie gedacht, dass ein Idle Game, dass ich so davor sitze und so drüber nachdenke, was ich denn jetzt eigentlich so wirklich machen muss und so. Und das ist wirklich cool. Und das gleichzeitig hat das aber den Vorteil vom Idle Game, dass ja beim Idle Game kann es ja nie Rückschritt geben. Es kann ja immer nur langsamer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du langsamer vorankommst. Und deswegen ist das halt nicht schlimm, dass man da nicht alles checkt, weil es läuft schon, irgendwas läuft immer. Ja.
Na gut, tut in diesen Zeiten vielleicht ganz gut, Progression und Entwicklung zu sehen, auch wenn es vielleicht relativ sinnlos ist. Melvor Idle habt ihr beide gespielt. Ich habe dann meine Zeit aber lieber mit Last Stop verbracht und dazu würde ich euch gerne was erzählen. Das hat mich wirklich angesprochen. Habt ihr vielleicht auch schon mal einen Trailer gesehen? Es erinnert so ein bisschen an so Telltale-Spiele oder eben so Story-Adventures mit einem ganz interessanten Twist. Last Stop von Annapurna, von einem britischen Studio, spielt auch in London. Man sieht nach so einem kurzen Intro, wo sowas Mystisches passiert, will ich jetzt nicht spoilern, sieht man drei Charaktere, die in der Straßenbahn nebeneinander sitzen. Ihr kennt so diese Londoner Tube, wo die ja so nebeneinander sitzen, so an den Fenstern. Und dann wählst du einen von diesen drei Charakteren aus. Da sitzt ein glatzköpfiger, älterer, mittelalter Mann, eine Frau in so einem Business-Kostüm, so eine ganz offen, die auf dem Weg zur Arbeit ist, und eine Schülerin erkennt man daran, dass sie so eine britische Schuluniform anhat. Und dann wählst du einen dieser Charaktere aus und das ganze Spiel ist dann so ein narratives, ja, Story-Adventure, so 3D-Perspektive, du steuerst die Charaktere direkt und hast dann halt, wie bei Telltale auch oder so ein paar Interaktionsmöglichkeiten. Also du bist dann als der Vater zum Beispiel, siehst du halt, wie der dann da aussteigt, aus der Station nach Hause geht, Frühstück ins Bett geht, Frühstück macht und so weiter. Seine Tochter sitzt am Frühstückstisch und du musst dann erstmal so banale Dinge tun, wie irgendwie halt ins Bad laufen, deine Zähne putzen und so. Aber sehr, sehr gute Dialoge, sehr gut geschrieben auch. Und dann kommt so ein Mystery-Twist, wie man es aus so Spielen auch erwartet, vielleicht so ein bisschen wie bei David Cage oder so, dass dann auf einmal, man sieht es im Trailer, deswegen kann ich das hier verraten, er stößt dann mit jemandem so in der S-Bahn zusammen und wie bei so Screwball-Comedies in den 80ern tauscht er dann seine Seele mit dem Körper eines anderen, mit so einem Typen, den er überhaupt nicht leiden kann natürlich, und auf einmal wachst du halt auf im Körper dieses anderen Menschen. Und dann auf einmal so Cliffhanger, Kapitel ist zu Ende und du musst einen von den beiden anderen Charakteren auswählen und erlebst mit denen dann auch wieder eine absurde Geschichte. Und so geht es dann immer, so greift es dann immer so episodenartig ineinander. Also du spielst dann immer so 10, 15 Minuten mit einem Charakter, erlebst dann deren Geschichte weiter und sehr, sehr linear erzählt, aber eben immer mit diesem Mystery. Bei allen drei Geschichten ist immer irgendwas Übersinnliches dabei. Gibt's auch im Game Pass, habe ich jetzt halb durch müsste ich jetzt sein. Du musst keine großen Entscheidungen treffen, aber das, was es macht, sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
Ja, das sieht auch ganz cool aus tatsächlich. Mhm. Also es sieht ein bisschen, also die Grafik sieht jetzt, es ist...
Die ist sehr hölzern.
Ja. Die ist sehr hölzern,
ja.
Aber so vom Vibe her, glaube ich, könnte mich das schon abfangen.
Ja. Eben, also alles voll vertont auch. Du hast professionelle Sprecher und Sprecherinnen, die diese Charaktere sprechen. Das hilft viel, finde ich, bei diesem Spiel. Die Gesichter und die Gesichtsanimationen und vor allem, wie die laufen. Wenn du dann mit dieser Schülerin durch die Straßen joggst, das sieht echt furchtbar aus. Aber sie haben eine ganz gute, so cineastische Darstellung. Also du läufst dann mit ihr und dann siehst du halt so die Londoner Vorstadt, dann zoomt die Kamera so raus, dann steuerst du sie von oben, dann fängt an, wie bei Don't Not oder so, fängt dann an, die Musik zu spielen, ja, so britische Popmusik kommt dann. Und dann gehst du in den Raum rein und dann wieder Schnitt, Cliffhanger, und dann kommt wieder das nächste Kapitel. Also das finde ich halt, wenn man so cineastische, inszenierte Spiele mag, dann sollte man da mal einen Blick drauf werfen. Last Stop.
Mhm. Ja. Und es ist, glaube ich, auch so ganz typisch Annapurna, oder? Also ich kann ja, ein Spiel total. Mehr Annapurna sein.
Nee. Das ist, passt ja. perfekt gut zu diesem Publisher. Ja.
Ja.
Wie gesagt, ich hätte mich aber auch nicht gewundert, wenn es damals bei Telltale rausgekommen wäre. Also es hätte auch gut zu denen gepasst. Genau. Also arg viel mehr kann man auch gar nicht zu sagen. Ich werde es auf jeden Fall zu Ende spielen und mal gucken, wie sich das alles auflöst, ob die Story, diese Mystery, die da aufgemacht wird, dann, ob das irgendwie dann noch groß ineinander greift. Das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass es am Ende nicht einfach nur so, okay, das war's. Kann ich ja dann nächstes Mal berichten. Dann bin ich gespannt, Herr Schiffer, was du mir erzählst zu The Forgotten City. Das war doch mal eine Skyrim-Mod, die jetzt ja, zu einem und, richtigen Spiel geworden ist.
Das ist das zweite Spiel, das ich vorstelle mit irgendeiner Zeitmechanik. Mhm. Und es passt tatsächlich auch ein bisschen zu Annapurna. Also es ist kein Annapurna-Spiel, aber ich musste dran denken, weil ich musste an dem Spiel, bei dem Spiel immer an Outer Wilds denken. Also wisst ihr noch, das war dieses Planetenspiel, ja. wo alle 20 Minuten eine Supernova kam und man quasi von vorne anfangen musste. Also dieses täglich grüßt das Murmeltier, so ein bisschen ist das auch. Also The Forgotten City ist eine, muss man sich vorstellen, wie eine Mischung aus Ben-Hur, Lost und täglich grüßt das Murmeltier. Es war tatsächlich eine Mod, eine super populäre Mod. Ich habe auch für einen Beitrag mit dem Entwickler gesprochen. Der hat halt irgendwie Bock gehabt, eine Skyrim-Mod zu machen, hat dann so jede Woche 10 Stunden dran gearbeitet, über mehrere Jahre, und dann kam das Ding 2017 raus und war dann nicht nur ein riesiger Erfolg, also wurde 7 Millionen Mal runtergeladen, sondern er wurde dann ausgezeichnet mit dem Writers Guild Award von Australien. Also es ist so der wichtigste Preis für Autoren und Drehbuchschreiber und sowas in Australien. Das war das erste Mal, dass eine Mod mit diesem Preis ausgezeichnet worden ist. Das Geile ist, er ist Anwalt und hat dann seinen Anwaltsberuf an den Nagel gehangen, um quasi diese Mod als Standalone-Game herauszubringen. Und das hat er jetzt die letzten 4 Jahre gemacht. So, und jetzt ist es da. Also, worum geht es? Man ist aus der Zukunft. Man wird geschickt in ein kleines römisches Dorf. Und dieses römische Dorf ist wirklich klein, besteht nämlich nur aus 26 Einwohnern. Und es gibt aber eine Prämisse des Ganzen. Also du sollst herausfinden, was mit diesem Dorf ist und so. Aber die Prämisse ist, immer wenn irgendjemand in diesem Dorf eine Sünde begeht, dann sterben einfach alle. So. Und natürlich ist das Erste, was du machst, ich meine, wir sind ja damit aufgewachsen, es wurde uns ja beigebracht, ich meine, es ist ein Rollenspiel, ist eine Mod, also du gehst da rein, irgendwo ist eine Truhe, du nimmst irgendwas heraus, zack, bums, ja, ist eine Sünde, alle sterben, ja, und dann ist es auch so, dass das dann quasi, ich glaube, wenn alle, also du kannst dann halt immer wieder dieses Dorf resetten. Und hast dann natürlich immer neues Wissen. Also deswegen finde ich den Vergleich mit Outer Wilds auch so berechtigt, weil die Progression in dem Spiel passiert vor allem eben durch Wissen, dass du einfach Dinge immer und immer wieder versuchst. Das ganze Spiel, also ich glaube, GameStar hat es als Sandalen Skyrim bezeichnet. Und damit wurde ich auch total.
Was soll das denn bedeuten?
Ja, sowas wie, es ist, also ich habe das so verstanden, es ist wie Skyrim nur im alten Rom. Es ist aber halt überhaupt nicht. Es ist eine völlig andere Sorte Spiel. Ja? Und dann, darauf muss man sich dann einlassen. Also es ist, du hast kein Rollenspiel wirklich. Du hast so ein bisschen Kampf, aber eher selten, sondern es ist eher so ein Zuhören, Spaß haben an daran, Geheimnisse herauszufinden, an Charakteren. Es ist kein Podcast-Spiel, also überhaupt nicht.
Okay.
Und dann quasi einfach immer mehr über diese Stadt und beziehungsweise dieses Dorf herauszufinden und natürlich auch so ein bisschen, einfach dann auch immer weiterzukommen, eben so in dieser Progression. Und du kannst schon auch aus der Vergangenheit, glaube ich, Dinge in der Zukunft auch beeinflussen. Und wie das halt dann so passiert, das ist halt dann recht spannend. Es hat so ein paar Probleme. Also zum Beispiel ist es bei mir noch ein bisschen verbuggt gewesen. Zum Beispiel habe ich einmal das Dorf quasi wieder reloaded und plötzlich war niemand mehr da. Und dann habe ich erstmal ewig drüber nachgedacht, ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe in der Vergangenheit, dass jetzt einfach dieses Dorf leer ist. Ja? Bis ich dann halt gecheckt habe, okay, es war vermutlich ein Bug.
Geil.
Also, ich habe es jetzt noch nicht so lang gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das hört man auch so ein bisschen an meinen Ausführungen heraus. Es soll eine Spielzeit haben von 10 Stunden, wird aber richtig abgefeiert. Und ich glaube, also ich hatte eben diesen What-the-fuck-Moment, als eben ich was klaue und dann was passiert, womit ich halt nicht gerechnet habe. Und ich glaube, das passiert halt öfter noch in diesem Spiel. Und ich glaube, es ist echt super interessant. Und ich war auch überrascht. Also hattet ihr von der Mod schon mal was gehört?
Nee.
Weil die wurde 7 Millionen Mal heruntergeladen, was ich schon echt nicht wenig finde, hat diesen Writers Guild Award gewonnen und gilt so als so die Skyrim-Mod überhaupt. Und ich hatte davon halt auch noch nie gehört. Und ja, also es kostet, glaube ich, 25 € für die PlayStation.
Genau, ganz wichtig, man braucht kein Skyrim mehr jetzt.
Genau,
das ist Standalone für alle Konsolen.
Also und so. Das fand ich, also ich hatte ihn auch gefragt, wie das jetzt eigentlich ist mit Bethesda. Also wenn du einfach so ein Standalone-Spiel machst. Und da hat er gesagt, also klar, ist halt ein NDA, darf man nichts dazu sagen. Hätte mich aber total interessiert.
Eben, ob da jetzt Code von Skyrim drinsteckt oder.
Ja, es steckt ja definitiv.
Muss ja, gell?
Aber kriegt jetzt zum Beispiel Bethesda da irgendwelche Einnahmen?
Wie ist
das geregelt und so? Naja, aber
ein Lizenzmodell drin sein, ja, denke ich auch.
Ich habe aber noch eine Frage, Christian.
Ja.
Ich habe eben vielleicht nicht genau hingehört, aber was macht man nochmal genau? Du bist da drin und aber du redest mit denen, aber was versuchst du rauszufinden?
Du versuchst herauszufinden, also du hast im Prinzip zwei Ziele. Erstens, was ist mit diesem Dorf eigentlich los? Ja, was ist so der Mythos dahinter? Und vor allem, du willst wieder zurück in die Gegenwart.
Ah.
Das musst du irgendwie schaffen. Und ich meine, ich zum Beispiel hatte nach 10 Minuten mein erstes Ende, weil in dem Moment, wo alle Leute, also ich klaue was, dann werden alle Leute umgebracht. Das heißt, es gibt dann auch niemanden mehr, der irgendwann ein Portal schaffen kann, das mich aus der Zukunft in die Vergangenheit holt. Also ist dadurch ein Großvater-Paradoxon entstanden und dann war das Spiel vorbei. Und ich hatte das Schlechteste, hatte ein Ende, ein offizielles, das aber halt das Unbefriedigendste ist. Ja? Und dann hast du schon die Motivation, das jetzt mal nochmal zu spielen. Ne? Und ich habe jetzt die letzten Tage leider Chris Tales gespielt, aber ich will mir das auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich glaube, man braucht da wirklich so ein bisschen Ruhe, muss sich darauf einlassen, muss wissen, das ist jetzt kein Skyrim und das ist jetzt nicht so, dass du da alle 5 Minuten Drachen vom Himmel holst und irgendwie schön dein 2-Schwerter-Skill hochfixt, sondern es ist halt eine andere Form von Spiel, aber die kann natürlich trotzdem super interessant sein und ich glaube, die ersten Kritiken sind da auch sehr positiv.
Das klingt wie nach so einem spielgewordenen Chianti oder so, den man sich abends mal aufmacht dann genießt man das mal und schaut mal, was diese Leute sozusagen haben.
Genau.
Sehr cool. Gut, klingt sehr spannend auf jeden Fall, ja. Christian Alt, du hast Death Door gespielt, ein Spiel, was ich hier bereits installiert habe, aber noch nicht die Zeit gefunden habe, es zu spielen, leider vor dem Podcast, weil ich noch andere Dinge zu tun hatte, aber ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Und bitte sag mir, dass es auch so gut ist, wie es gerade hochgehypt wird.
Es ist fantastisch. Ja. Es ist super gut. Es ist wirklich super, super gut. Ich habe ja so eine kleine Vorliebe für isometrische Roguelikes, so ein bisschen. Siehe Hades. Und ich habe das gesehen, fand den Artstyle cool und dachte, hey, das ist bestimmt wie Hades. oder wie ich hier in diesem Podcast natürlich immer sage, Hades. und genauso ist es auch ein bisschen. Also man spielt die Story ist so ein bisschen Indie-Game-mäßig verschwurbelt. Man spielt so einen Raben, der aus dem Reich der im Reich der Toten ist und versucht, Seelen zu stehlen, indem er durch so Türen durchgeht und Monster schnetzelt. Aber das macht alles echt viel Spaß. Es ist super, super gut designt. Die Kämpfe sind cool. Nicht so gut wie bei Hades, aber immer noch sehr, sehr, sehr cool. Und vor allen Dingen strotzt das Spiel nur so vor coolen Ideen. Auch die, ich bin jetzt beim zweiten, ich sag jetzt mal, Tempel, um in so Zelda Lingo zu bleiben. Denn anders als in anderen Roguelikes hast du da wirklich so richtig große Level, in denen dann auch ein Endboss ist. Und die sind super cool designed. Das macht richtig Bock, sich da durchzukämpfen. Das erste, es wird jetzt sehr, sehr nahegelegt, mit einem anzufangen. Ist kein großer Spoiler, es ist so ein Hexenhaus, und dann denkst du, ah, okay, jetzt bin ich beim Endboss, und dann geht das nochmal weiter und überrascht dich nochmal aufs Neue mit einer ganz anderen Idee auf einem anderen Stockwerk, und es ist echt, echt cool gemacht. Ich kann das wirklich nur aus vollem Herzen empfehlen. Ich glaube, es kostet 20 €, ist eben ein Spiel von, vertrieben von Devolver, kennt man, großer Indie-Vertrieb, und der Entwickler, des Entwicklungsstudios heißt Acid Nerve, und die haben davor Titan Souls gemacht, was auch schon so, glaube ich, so ein, wie heißt es, so ein Roguelike war, aber eben
nur mit Bossen war es das.
Was?
Das hat es nur mit Bossen, glaube ich, oder?
Genau, eben mit stärkerem Action-Fokus, glaube ich. Genau, also ist total gut, kriegt auch super Bewertungen, hat auf Steam super Bewertungen und kann ich wirklich nur empfehlen. Macht Spaß.
Cool, freue ich mich drauf. Sehr schön.
Vor allen Dingen ist es ein Spiel, auf das ich mich freue, wenn mein Steam Deck irgendwann kommt.
Oh ja.
Das ist das perfekte Steam Deck-Spiel. So, ja.
Ja, ihr habt auch schon vorbestellt.
Natürlich.
Ja, natürlich, logisch.
Ja, also es gibt wenige Dinge, auf die ich mich so freue, wie auf dem Steam Deck. Also ich glaube,
Wahnsinn. Also ich habe mich wirklich seit Jahren, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich schon jemals so sehr auf ein Hardware-Produkt gefreut hatte.
Ja.
Ja.
Cooles Ding. Ich habe ja keine Kinder, aber da müssen die Kinder schon echt cool sein, um damit die Geburt von denen so cool ist wie das Erscheinen des Steam Decks.
Uff, okay, ich gehe mal schnell weiter zum zum nächsten Spiel. Ihr habt das letzte, oder Christian, du hast es letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, U-Boat, ein Spiel, bei dem wir auch noch über eine Early Access reden, und du hast gesagt, gut, wir schieben es mal auf nächsten Monat, aber hat es diesen Monat das Kampfgewicht
erreicht? Ja, es hat das Kampfgewicht, weil es ist das U-Boot-Spiel, was man sich eigentlich immer gewünscht hat. Das war ein Tipp von einem Hörer, deswegen haben wir es in die Liste aufgenommen und ich habe es jetzt endlich mal anspielen können. Ich möchte erstmal mit einem Zitat beginnen aus dem Tutorial. Da heißt es nämlich: Um das angesammelte Bilgenwasser zu entfernen, aktivieren Sie die Lenzpumpe in der Kommandozentrale.
Ich war beim zweiten Wort schon raus. Entschuldigung, was?
Also, ich weiß nicht, was der coolere Elektropunk-Bandname wäre. Mhm. Bilgenwasser oder Lenzpumpe?
Ja, Lenzpumpe natürlich.
Lenzpumpe, okay, ja. Alles klar. Gut, dass wir das geklärt haben. Aber da sehen wir
aber schon. Das Album heißt Bilgenwasser.
Genau. Ja, genau. Also, da sehen wir schon mal, wohin die Reise geht. Nämlich, es geht nicht um jetzt hier total moderne Atom-U-Boote, sondern es ist tatsächlich ein Simulator von U-Booten aus dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere deutscher U-Boote. Es ist wirklich so, das U-Boot-Spiel zu. Ja, an das man so denkt, wenn man so an das Boot denkt, ne? An den Film. Also genau so ist das. Und das heißt halt, es ist wirklich eine Simulation. Also es ist jetzt nicht mega komplex, aber es ist halt, es geht viel um Druck und du musst so mehrere Dinge im Kopf behalten. Und das Geile ist, es gibt halt da eine, also wenn du an das U-Boot ranzoomst, also kannst halt aus dem U-Boot rausgucken, dann siehst du die Sonne untergehen. Aber wenn du ranzoomst, dann siehst du halt auch deine Crew. Da hast du 4 Leute und der eine, den kannst du dann ins Funkgerät stellen, der andere muss was anderes machen und so. Und du hast halt diese ganze Atmosphäre, was da halt so dabei ist bei diesen U-Boot-Filmen. Also dieses klaustrophobische, dieses Gefühl, man sei quasi in so einem kleinen eisernen Zäpfchen unterwegs in diesen die irre großen Ozean, diese Spannung, ne, wenn du dann abtauchst, weil du halt nicht gesehen werden willst und der Druck dann zunimmt und so, und dann ganz leise einer so sagt so 70 Meter, 80 Meter und so, das ist halt so krass geil. Also auch so diese Spannung, wenn dann ein Frachter ist und du willst den halt jetzt mit einem Torpedo, dann muss das erstmal jemand ausrechnen. Und dann wird der Torpedo abgeschossen und du bangst dann mit, dass der schön trifft und sowas. Also es hat halt diese ganzen geilen Entscheidungssituationen, die man sowohl an dem Film Das Boot so sehr liebt, aber halt auch bei U-Boot-Spielen. Und das ist halt einfach super. Und das große Problem, fand ich früher von U-Boot-Spielen, war oft, dass die halt so anonym waren. Also hattest du so dein U-Boot und dann hast du das halt Dings. Aber diesmal, also dadurch, dass es jetzt quasi eine Crew gibt, ja, die halt alle Namen haben, ist es halt was anderes. Und du lernst total viel über so dieses U-Boot-Ding im Zweiten Weltkrieg. Und es ist halt einfach ein total gut gemachtes Spiel auch. Also es ist sehr gut vom Handling. Es ist, wie gesagt, es ist eine Simulation, aber sie ist jetzt nicht überkomplex. Und es ist richtig, also ich muss sagen, super gutes Spiel.
Erinnert mich an Silent Service von Sid Meier. Das habe ich irgendwie in den
'80ern
gespielt.
Das habe ich nie gespielt. Ich habe aber einige so U-Boot-Spiele gespielt. Ich glaube, das erste Computerspiel, das ich generell gespielt habe, war ein U-Boot-Spiel, nämlich Gatto hieß das. Und ich fand die immer faszinierend. Und es ist halt einfach cool, weil das so eine schöne historische Simulation ist. Also da kann es dann halt auch sein, dass dann selber das Wasser abgeschöpft werden muss von der Crew und so. Und das fühlt sich halt alles so noch so richtig schön nach Nieten und Hardware und so an. Ja, es ist halt einfach ein Zäpfchen aus Stahl, das da halt durch diesen riesigen Ozean fährt. Und du musst halt irgendwie gucken, dass du heil nach Hause kommst oder deinen Auftrag da erledigst. Und
genau, man hat schon so eine Kampagne, so eine Missionsstruktur, würde ich
jetzt ja, vermuten, genau. Oder? Ja, ja,
genau. Tut mir leid, Zäpfchen aus Stahl ist natürlich der Albumtitel. Und nicht
ja, das stimmt, ja.
Das wäre aber eher der Name für eine Punkband, oder?
Ja, stimmt. Ja, das war.
Genau.
Ja, Entschuldigung, ich habe euch unterbrochen.
Nee, das passt. Das
ist okay.
Genau. Gibt es denn Atom-U-Boote?
Nein, nein.
Nee.
Nee, nee. Also das ist halt alles Zweiter Weltkrieg. Das ist halt alles so nur eben so hands-on, wo du noch richtig schön selber Ventile aufdrehen musst und so. Ja?
Sehr gut. Ansonsten haben wir jetzt nur noch sehr viele Spiele, die rauskommen, die wir noch spielen werden, weil der Monat irgendwie auch ein bisschen komisch strukturiert ist. Das meiste Zeug in diesem Monat kam wirklich erst jetzt sehr am Ende. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme den 28. Morgen kommen ganz viel spannende Spiele auch raus, also zum Beispiel The Ascent. Das ist so ein cyberpunkiges, postapokalyptisches Diablo-Spiel, auf das sich irgendwie schon die halbe Welt freut. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein Titelanwärter sein, weil ich glaube, das wird sehr viele Leute ansprechen, aber kommt halt, wie gesagt, erst morgen raus, konnten wir selber noch nicht anspielen. Ansonsten würde ich das jetzt, glaube ich, über den Klee loben. Was ist denn aber für euch noch dabei? Wir haben so viele Listen, also Spiele hier noch in der Liste. Ist da noch irgendwas dabei, wo ihr sagt, das will ich unbedingt noch anschauen oder spielen?
Ja, Chernobyl Light.
Das spricht man so aus. Das kommt heute raus, ja.
Ja, also ich bin für Chernobyl immer zu haben. Und ich meine, es wird ja ein relativ reinrassiger Shooter, oder?
Nee, gar nicht mal. Ich habe erst gedacht, das ist so ein bisschen so ein Stalker-Verschnitt, weil es ja gleiche Setting, gleiche Atmosphäre so hat. Aber ich habe beim Rainer Siegel heute auf Twitter gelesen, er ist total begeistert, weil es eben nicht so ist, wie man erwartet. Und es ist nicht wie Stalker, sondern sehr viel auch so mit Survival-Mechaniken und Crafting und solchen Geschichten. Also bin sehr gespannt, was er da darüber erzählen wird bei uns im Podcast demnächst.
Ja, geil.
Ja, ich freue mich tatsächlich noch auf Omno, ein Spiel, das ein Logo hat, das immer aussieht wie Anno. Und ich denke mir, hä? So, die haben die Marke Anno gekriegt. Aber nein, es heißt Omno und es sieht ein bisschen aus wie, wie heißt denn das Spiel? Fuck, wie heißt denn das von diesen Flower-Machern?
Journey.
Journey meinst du? Sie ist aus Journey, genau. Und scheint auch ganz ähnliche Vibes zu verspüren. Mhm. Und da habe ich echt Bock drauf, das will ich mir anschauen.
Weißt du was zur Story?
Ja, nee. Bestimmt irgendwas mit einem Raben, der ihn.
Genau. Genau, ich wollte von dir, aber ich weiß natürlich auch nicht, ich wollte von dir einfach nur, dass du dir dies kurz mal die Story zu Omno ausdenkst. Und genau so ist das. Irgendwas ist bestimmt mit so einem Raben.
Ja, bestimmt. Es ist von einem deutschen Solo-Entwickler übrigens, hat eine einzelne Person gemacht, Jonas Manke. Hier, Omno ist ein Einzelspieler-Abenteuer und entführt den Spieler auf eine Entdeckungsreise durch eine uralte Welt voller Wunder.
Ja, genau.
Ja, also, genau das. Ja.
Also ich habe noch so ein Guilty Pleasure hier auf der Liste, und zwar F1 2021. Ich habe nämlich das Vorgängerspiel im Game Pass wie blöd gespielt. Mhm. Ich finde Formel 1, glaube ich, ein bisschen geil. Also als Computerspiel zumindest.
Hast du Drive to Survive gesehen auf Netflix?
Nee, will ich mir aber unbedingt anschauen.
Ja, also das hat mein komplettes Verhältnis zur Formel 1 verändert.
Ja, ich weiß nicht, ich...
Ist es diese Halb-Doku-Serie?
Ja, so, ja, ja, super geil.
Ich hab früher in den 90ern voll viel Formel 1 geschaut und irgendwann habe ich dann den Faden verloren. Aber das ist ein sehr solides Rennspiel. Das ist eben auch eins, wo sich diese Platten dann immer aufstellen und so absinken, wenn du da abbremst in der Kurve. Sehr schön meditativ.
Die Platten? Und, meinst du die Fahrhilfe oder wie?
Ja, genau. Du bremsen
sollst. Ah, okay.
Ja, und...
Und es hat einen Story-Modus.
Da habe ich auch große Lust
drauf. Das hat so einen Story-Modus wie bei FIFA.
Also, ja, aber der soll scheiße sein. Ich meine, es gab ja schon im Vorgänger so einen nicht zu Ende gebrachten Story-Modus, sondern es war ganz seltsam. Das war so, es ging los mit einer Story und die war dann einfach vorbei, ohne dass sie ein Ende hatte. Das war nur so ein Amüs-Göll, so, und jetzt machst du selber. Und die Story soll total scheiße sein, aber ich finde ein Autorennspiel mit beschissener Story immer noch geiler als ein Autorennspiel ohne Story.
Ja. Hast du die neue Ankündigung gesehen von den Codemasters, die sie jetzt bei der EA-Präsentation gezeigt haben, dieses Grid Legends?
Nee.
Da haben sie so einen richtigen Story-Modus dann auch mit echten SchauspielerInnen. Weißt du, so gefilmt wie bei Mandalorian, musst du dir mal angucken. Geil.
Ja. Cool.
Nee, aber das eben, also F1 reizt mich aufgrund des Story-Modes und weil ich gern Rennspiele spiele, aber mich interessiert halt dieser Formel-1-Zirkus so überhaupt nicht. Also ich würde halt lieber gern mit irgendwelchen schnittigen Autos über coole Echtstrecken fahren und nicht so sehr über so Formel-1-Strecken. Ich finde die halt immer so optisch so langweilig.
Ja, optisch, aber das sind halt dann trotzdem irgendwie so, weißt du, die richtigen Maschinen, wo dann so eine Sekunde entscheidet und jeder Fahrfehler und das Reifen und wie die Reifen sind und so, das finde ich halt daran ganz geil. Also ja,
die Tankstopp-Strategie.
Ja, genau. Also ich habe da halt einfach das Gefühl, du bist nicht nur Fahrer, du bist einfach so, du reitest auf so einem technologischen Drachen einfach, weißt du, so mit allen Dingen, die dazu gehören, und das finde ich so ein bisschen geil. Ja.
Na gut. Ich habe es ja gerade auf die Switch geladen, weil ich sehr viel Zug fahren werde. Die nächsten Tage habe ich mir The Great Ace Attorney Chronicles runtergeladen. Das kam auch neu raus. Das ist diese Ace Attorney-Reihe, kennt ihr vielleicht auch. Phoenix Wright, der Typ, der da immer mit dieser spitzen Frisur Einspruch schreit. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, natürlich, allein von Memes und so. Genau. Und The Great Ace Attorney ist sein Ur-Ur-Ur-Großahne. Und man spielt irgendwie in England und Japan Gerichtsfälle im Anfang des 20. Jahrhunderts. Und bin total sold. Ist ja eher so Visual Novel, aber eigentlich dann eben zwischendurch, neben diesen Gerichtsfällen, hat man immer auch so einen Inspektor-Modus, wo du dann halt irgendwie Leute befragen musst. Ich liebe diese Serie total, obwohl sie eigentlich nicht so richtig gut ist, aber ich mag diese absurden Fälle, dass man dann auch mal einen Papagei befragen muss im Zeugenstand und irgendwelche komischen Beweise in der letzten Sekunde hervorgeholt werden, und immer ist irgendein weirder Twist dabei. Deswegen freue ich mich da sehr. Das wird meine Zugfahrt, glaube ich, sehr versüßen. Und Christian Alt, ich möchte gerne, dass du Pokémon Unite spielst. Ein Free-to-Play-MOBA-Spiel mit Pokémon.
Oh Gott.
Ja, das klingt nach Schiffer.
Einfach. Ja. dann, ja, arg viel mehr kommt, glaube ich, nicht. Also wir haben, ihr könnt ja in die Liste gucken im Forum, da ist noch deutlich mehr dabei. Ein Warhammer-Spiel, was keiner braucht, wahrscheinlich Hell Let Loose, ist wahrscheinlich für die Kriegsspiel-Fans irgendwie ganz interessant.
Oh ja, High-Risers ist, Moment, so, ach, das ist dieser Shooter, ne?
Ja, ja, genau.
Das der ist aber dieser, super. Der
Realismus-Weltkrieg.
Ja, ja, aber der hat doch die GameStar total abgefeiert und so.
Der ist doch so nischig, dass der nicht irgendwie Gürtelambitionen hat, oder?
Ja, ich habe den mal gespielt, ich kam da irgendwie kaum rein. Warum ist denn, wo erscheint denn das jetzt? Weil das gibt's ja eigentlich schon super lang, ist so 2 Jahre.
Ich dachte, das war immer nur in der Early Access oder so, oder? Ich dachte, das ist jetzt die finale Release-Version. Genau, am 27. Juli soll Hell Let Loose die Beta-Version verlassen. Also ist jetzt seit gestern aus der Beta raus, sozusagen. Nun gut. Also ich glaube, es ist ein leichtes Spiel diesen Monat für, wie nennen wir sie denn? Wie heißt denn unser neuer Champion?
We Are Football. Die Kohlroulade aus Köln.
Die Kohlroulade aus Köln wird sich locker und easy, wie so ein Spiel gegen im DFB-Pokal gegen so einen Drittligisten, wird es locker mit 7-0 wegballern und sich den Gürtel nochmal holen, Christian.
Ja, aber dann kommt ja der August und da wird es ja dann sehr interessant.
Warum, was glaubst du?
Humankind. Zum Beispiel kommt da.
Oh. Kommt das nicht im Dezember?
Nee, das kommt Mitte August, soweit ich weiß.
Ich muss arbeiten.
Fuck. Ja. Also das kann interessant werden.
Ja, das ist genau das Forum-Spiel, oder? So ein bisschen Civilization, schön strategisch, sieht gut aus, macht neue Dinge.
Ja, das ist vor allem ein Spiel, auf das ich jetzt seit mehreren Jahren schon warte, nachdem ich darbe, dass es endlich mal kommt.
Ja, vor allem ist es auch so ein Spiel, was einfach wichtig ist, weil fucking Civilization braucht man ein bisschen Feuer unterm Hinter. Also wirklich. Klingend. Ich finde, also ich bin da sehr, bin kein Fan des 7. Teils. Da gibt's eine gute Folge von Stay Forever, von The Pot, wo
6. meinst du, oder?
Ja, genau, 6. Wo Jochen Gebauer das auseinanderschraubt und er hat in jedem einzelnen Punkt recht. Ich finde wirklich, diese Serie ist so in der Sackgasse gefangen und macht einfach nur immer mehr vom Gleichen und es nervt alles. Und das ist auch das, wieso hier Paradox so, also wie viel geiler zum Beispiel Paradox-Spiele sind im Vergleich zu Civilization 6. Hm. Und ich hoffe, dass quasi jetzt, wenn es um quasi die Simulation eben von Zivilisationen geht und halt diese Civilization-Formel, dass da jetzt mal ein bisschen frischer Wind reinkommt.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Gut, sollen wir Schluss machen?
Ja. Ja, ich finde, um diesen Monat mal zusammenzufassen, ich finde, man merkt 2 Dinge im Juli 2021. A, Gaming ist so groß wie noch nie. Es gibt unglaublich viele Spiele, die erschienen sind. Es gibt unglaublich viele Sachen im Early Access. Die Auswahl könnte kaum größer sein. Aber gleichzeitig haben wir B, eine Situation, dass irgendwie durch A, Unterpunkt, durch den Sommerurlaub und durch Corona alle Sachen nicht fertig geworden sind. So, und irgendwie fehlt diesen Monat so das große Spiel und es hat auch schon eigentlich letzten Monat gefehlt, weil irgendwie Ratchet & Clank jetzt, auch wenn der Manu das sehr, sehr mag, jetzt auch nicht irgendwie das AAA-Ding ist, das jetzt hier die Kohlen aus dem Feuer holt. Und das werden wir, glaube ich, die nächsten Monate auch nochmal so ein bisschen sehen, bis dann gegen Ende des Jahres wieder die großen Releases kommen. So was wie ein Battlefield und so weiter und so fort. Ja, also es ist irgendwie ein ganz merkwürdiger Monat, aber auch irgendwie spannend.
Ja.
Ja, finde ich auch.
Gut, dann bin ich gespannt, ob vielleicht The Ascent als Überraschungskandidat noch We Are Football Konkurrenz machen könnte. Alle anderen Spiele werden wahrscheinlich so eher verstreut Einzelstimmen einfangen. Da mal eine Stimme für Monster Hunter, da mal für Chernobylite oder so. Aber ich glaube, wir können jetzt schon We Are Football gratulieren und dann freuen wir uns auf den August. Wenn ihr das ändern wollt, dass We Are Football nicht nochmal ein Heimspiel bekommt, dann schaut vorbei auf forum.lastgamestanding.de. Dort könnt ihr wie immer voten und eure Stimme einem dieser Spiele geben. Wir haben, wie gesagt, nicht alles erwähnt, also vielleicht ist euer Lieblingsspiel dann dort auch gelistet. Christian wird es dann entsprechend im Forum alles eintragen und dann sind wir sehr gespannt auf nächsten Monat.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Ciao.
PS, auf patreon.com/insertmoin gibt's ganz viele weitere Folgen.